Buongiorno, Lukas.
Grüße Lutz nach Frankreich.
So ist es. Heute die absolut internationale Folge. So international haben wir noch nie aufgenommen. Dementsprechend, ihr habt es an der Minutenzahl dieser Folge schon gesehen, wird das heute hier ein bisschen kürzer, knackiger. Aber wir, trotz aller Internationalität, ist es quasi die Champions League Edition. Lassen wir uns natürlich nicht davon abhalten, eine Folge aufzunehmen. Was machen wir heute? Wir sprechen natürlich ein bisschen über, in 3 aus 9 über die Bundesliga. Und ein bisschen Fußballwoche, oder was haben wir noch vor?
Ich glaube, das tut's dann, ne? Ich in Italien, du in Frankreich. Heute keine zweite Rubrik. Starten wir rein.
Starten wir rein, Folge 44, richtig? 44.
Ich hätte beinahe schon gesagt 45.
Oh Gott, ja, ihr werdet es spätestens am Folgentitel gesehen haben, ob es 44 ist oder 45. Wir kommen ja langsam durcheinander. Wir kommen hier in so hohe Zahlen.
Es ist 45.
Wir müssen uns das noch alles merken. Es sind 45, natürlich, wusste ich.
Wusstest du.
Also, los geht's. So, da sind wir wieder in Folge 45 natürlich. Lukas, wie geht's dir in Italien? Wie ist das Wetter? Wie ist das Essen? Hast du Pizza, Aperol, Stufato? Was gibt's so?
Also, ich habe ein Aperol, ich glaube, das habe ich dir schon geschrieben, aber ich habe tatsächlich einen Aperol-Spritz für 2,50 Euro getrunken. Und jetzt kommst du. Also, muss ich noch mehr sagen?
Heftig, ja.
Oder?
Das ist eigentlich schon einer der Hauptgründe, warum man eigentlich auch direkt nach Italien ziehen könnte. 2,50 Euro ist wirklich unschlagbar. Also in Hamburg mittlerweile muss man ja echt sagen, der Kurs hat sich so eingependelt, so zwischen 7 und 10 Euro. 10 Euro ist dann schon eher pricey, 7 schon fast günstig. Also unter 7 Euro wird es schon schwierig.
Ja, also das ist absurd. Ich glaube, ich kann nie wieder Aperol in Deutschland trinken. Aber abgesehen davon, um auf deine Frage einzugehen, das Wetter ist super, es geht gut, das Essen ist geil. Es ist tatsächlich eine Herausforderung. Wir sind ja jetzt einen Monat ungefähr hier. Insofern, als dass man sehr, sehr viel Kohlenhydrate isst, sehr viel Teig in Form von Pasta, Pizza, Brot. Und das klingt jetzt irgendwie wie Meckern auf ganz hohem Niveau. Aber das ist schon eine Veränderung für den Körper, wenn du jeden Tag 1 bis 2 Mahlzeiten, vielleicht sogar 3 bestehend aus irgendwelchem Teig zu dir nimmst. Das kann auf Dauer auch nicht gut gehen.
Ich habe bisher noch nichts Negatives gehört, aber das soll jeder für sich selber bewerten. Mir geht das hier eigentlich ähnlich. Ich ernähre mich hier bisher in Frankreich in den ersten 1,5 Tagen von süßem Gebäck und herzhaftem Gebäck. Sei es Baguette, Croissants, Pain au Chocolat oder irgendwelche kleinen Madeleines, vielleicht hier und da noch mal Eclair, Macarons, Macarena, ihr wisst doch Bescheid. Wir lassen uns das einfach richtig gut gehen, wie Gott in Frankreich heißt es nicht umsonst. Und ja, wie Gott in Frankreich müsste es auch aktuell auf jeden Fall dem FC Bayern gehen. Die sind irgendwie ganz schön krass in die Saison gestartet, da können wir später nochmal genauer drauf zu sprechen kommen, aber das ist schon ein heftiger Saisonstart. Vielleicht können wir ja im Rahmen der Fußballwoche mal kurz über die Champions-League-Partien sprechen und fangen einfach mal bei den Bayern an. Das ist ein ganz schönes Offensivfeuerwerk, was sie diese Saison bisher abfeuern. Ich glaube, die haben jetzt in den ersten 5 Spielen das Spiel am Wochenende nochmal rausgelassen, haben die 25 Tore erzielt. Wir wissen später, wie viele noch on top gekommen sind und auch die Bremer wissen das. Da sprechen wir gleich nochmal genau drüber. Aber 9-2 ist auch kein Pro-Argument für den neuen Champions-League-Modus, würde ich sagen, oder?
Nee, ehrlich, also ja und nein. Also für mich nein. Ich finde, da muss man schon irgendwie die Frage stellen dürfen, ob das qualitativ Augenhöhe ist, die da in der Champions League im neuen Modus zu sehen ist. Denn also das ist es meiner Meinung nach nicht. Und gleichzeitig kann man natürlich jetzt auch hingehen und das positiv betrachten und sagen, der neue Modus lädt dazu ein, direkt von vornherein auch auf die Tordifferenz zu gehen. Denn das kann man ja schon sagen, mit diesem 9-2 haben sich die Bayern fast 1,5 Spiele gewonnen und Pluspunkt geholt, was jetzt am Ende eine potenzielle Endabrechnung in der Tabelle angeht. Vielleicht ist es der Tatsache geschuldet, dass sie genau das wollten. Aber ehrlicherweise glaube ich auch, wie die Tore gefallen sind, und es sind ja noch einige Szenen abgepfiffen worden durch den Video Assistant Referee, dass das einfach qualitativ eine Riesenkluft war, die da geherrscht hat. Und das ist für mich dann schon ein erster deutlicher und leider auch zu erwartender Nachteil des neuen Modus. Wie siehst du es?
Ja, 9-2 ist das torreichste Spiel in der Champions League, beziehungsweise nicht der größte Torabstand zwischen zwei Teams, aber die meisten Tore in einem Champions League-Spiel. Das direkt am ersten Spieltag habe ich so nicht mit gerechnet, aber ja, da ist schon ein großer Qualitätsunterschied, wie man jetzt gesehen hat. Worüber ich noch nicht aktiv nachgedacht habe, was ich dann aber über das ein oder andere Sportportal gelesen habe und auch Kommentare, ich weiß gar nicht, wo das war, ob es im Doppelpass war oder ähnlichen, dass gesagt wurde, das ist jetzt mehr oder weniger auch einfach nur die Super League, nicht die Super League in der Türkei, sondern die Super League durch die Hintertür. Und da habe ich vorher gar nicht so aktiv drüber nachgedacht und wir haben ja schon das ein oder andere Mal über diesen neuen Modus gesprochen. Und da bin ich noch gar nicht auf diesen Gedanken gekommen, dass es natürlich ein Stück weit schon so ist, weil es jetzt ja viel schneller möglich ist, dass man innerhalb der Gruppenphase schon auf 3-4 richtige Kracher treffen kann. Und eigentlich genau das passiert, was in der Super League ja auch passieren sollte, dass man eben viel häufiger diese Partien hat. Real gegen Liverpool, Real gegen Bayern oder AC Mailand, Inter Mailand gegen Barcelona und Inter und Real Madrid und wie die Vereine alle heißen. Das ist natürlich jetzt schon ein Stück weit eingekehrt, dass man eben jetzt anstatt in der Gruppenphase maximal 2 solcher Gegner hat. Das war schon eher unüblich, wenn es die sogenannten Todesgruppen gab. Mittlerweile und über die nächsten Jahre wird es völlig normal sein, dass man innerhalb der Gruppenphase auf 2-3 absolute Kracher treffen kann. Und ja, das ist natürlich dann schon irgendwie ein Stück weit diese Super League, auf die keiner Bock hatte. Und wenn es dann auch noch zur Folge hat, dass die anderen Teams eigentlich nur Kanonenfutter oder wie in so einer guten Tierdoku die Gazelle, die eigentlich immer gerissen wird von irgendeinem Raubtier, dann macht das natürlich weniger Spaß und ist auch, ja, eigentlich dann irgendwie nur noch, also was hat da so ein Spiel für eine Bedeutung, wenn man irgendwie 8 Gruppenspiele hat oder 8 Ligaspiele, bevor es überhaupt weitergeht, wenn eigentlich irgendwie 3-4 Siege schon reichen, um in die nächste Zwischenrunde zu kommen. Das sind mir zu viele Fragezeichen in diesem Modus, gepaart auch mit diesem Gedanken jetzt, dass es jetzt irgendwie doch schon mal eine Gewöhnungsphase an die Super League ist. Ich bin dem Ganzen sehr kritisch gegenüber.
Ja, also letzten Endes, genau das habe ich auch mehrere Male aufgeschnappt und letzten Endes ist es genau so, dass der Grund, warum man vielleicht nicht direkt drauf gekommen ist, dass das jetzt die Super League durch die Hintertür ist, ist vielleicht, dass die Super League ja von den Vereinen aus initiiert wurde und dann von der FIFA getrieben wurde als Organ, die das ja auch finanziell unterstützt hätten. Und es jetzt eben die UEFA ist, die ja diesen Wettbewerb Champions League ausrichtet. Also letzten Endes hat die UEFA jetzt das Thema Super League irgendwie indirekt an sich gerissen, wenn man so möchte.
So ein bisschen auch entgegenkommen, einfach weil man wahrscheinlich Angst hatte, die anderen ziehen es sonst durch. Und dass man das jetzt so ein bisschen, komm mal, wir werfen euch hier so ein paar Häppchen hin. Ihr spielt jetzt gegen 2-3 richtig dicke Gegner schon am Anfang. Das gibt mehr Umsatz noch mal ein bisschen. Und jetzt hört man auf mit der Super League. Das ist schon alles schon wieder irgendwie nicht richtig gewollt oder nicht richtig gekonnt, aber trotzdem gewollt. Und jetzt hat man irgendwie so ein Mittelding. Und ich befürchte fast, dass sie das einfach jetzt immer weiter zuspitzen wird, bis wir echt so Super League-ähnliche Gegebenheiten haben. Weiß ich nicht. Ganz, ganz komisch, dass es jetzt auf einmal doch sich echt so anfühlt, als wäre es schon die Super League.
Ja, also dazu vielleicht noch eine Anmerkung. Die Vereine, die sich da zusammengeschlossen haben, um genau das zu machen, nämlich die Super League zu gründen, die haben sich am Ende ja auch wieder zurückgezogen, weil sie gemerkt haben, die Kritik wurde viel zu groß von allen möglichen Seiten, von den anderen Vereinen, von den Ligen, von teilweise auch den Spielern. Von daher weiß ich jetzt gar nicht, ob die Vereine dahingehend irgendwie dieses Häppchen brauchten. Aber sie beschweren sich wahrscheinlich nicht. Was ja jetzt eher auf den Tisch kommt, und das finde ich durchaus interessant, ist, dass erste Spieler aus internationalen Ligen, primär aus England, sich zu Wort melden und es tatsächlich über Spielerstreiks gesprochen wird, weil die sagen, es reicht jetzt langsam. Ja, wir sind Fußballprofis, wir wollen natürlich so viel spielen wie möglich, aber der Körper gibt halt auch nur eine gewisse Anzahl von Spielen pro Saison oder pro Kalenderjahr her. Und da sind wir längst über rote Linien getreten. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob dieser Stein, der da gerade so angestupst wird, wirklich ins Rollen gerät.
Ja, das finde ich auch interessant. Da habe ich tatsächlich in einem anderen Fußball-Podcast, 50+2, wurde das auch thematisiert. Und da fand ich, hatten die beiden Jungs einen sehr guten Take zu, weil genau die Spieler, die jetzt da irgendwie vermeintlich in den Streik gehen, Kategorie Premier League, Champions League, Nationalspieler, die dann irgendwie auf 70, 80 Spiele übers Jahr gerechnet das ansteuern, kann ich verstehen, dass ihnen das zu viel ist, aber das sind auch genau die Spieler, die davon, dass es immer mehr Spiele gibt und immer mehr Kohle im Umlauf ist, auch am meisten profitieren. Das heißt, wenn sie streiken, dann streikt doch am besten auch dafür, dass ihr einfach eure Gehälter halbiert, das Ganze einfach mehr in den Sport geht, mehr in die Infrastruktur und wir vielleicht gar nicht mehr dieses immer höher, weiter, immer teurer und immer mehr Umsatz, dass wir diese Spirale gar nicht so weit drehen müssen, sondern sich das flächendeckend viel besser verteilt und auch die Ligen darunter gestärkt werden und nicht eben genau in der Spitze nur die Kohle ankommt. Und ja, dass ihr dann eben häufiger im Zirkusfußball in die Manege müsst, das ist dann irgendwie ja nur logisch, weil irgendwo muss ja diese Umsatzsteigerung herkommen und das ist aktuell der größte Hebel, sind natürlich die TV-Gelder und dementsprechend mehr Bereitschaft von verschiedenen Anbietern, die diese Spiele austragen, eben auch mehr Geld in die Hand zu nehmen. Das heißt, ja, also wenn ihr da für streikt, dann streikt ihr mehr oder weniger aber auch direkt dafür, dass diese Spirale sich nicht weiter drehen wird für euch und ihr in 3 Jahren bis 5 Jahren nicht mehr 20, sondern dann schon Richtung 30 Millionen im Jahr verdient. Wenn sie das in Kauf nehmen, dann bin ich großer Fan davon, weil es wird einfach sich abreiben. Man wird so ein bisschen abstumpfen, was diesen ganzen Modus und sowas angeht. Und irgendwann ist auch mal gut. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es häufiger jetzt solche Äußerungen geben wird und bin gespannt, wie sich das insgesamt entwickelt. Weil, machen wir uns nichts vor, ohne die Spieler wird das alles nicht funktionieren. Das sieht man auch in US-Sportarten, wenn da irgendwann einfach die Liga und die Spieler nicht mehr zusammenfinden, weil was die Ausschüttung des Geldes auch angeht, das ist ja in den USA vor allem das Thema, dass die Liga sehr, sehr stark, noch viel stärker als die Spieler davon profitiert hat und die einfach sagen, ja, dann spielen wir halt einfach mal nicht. Und dann gibt es ja sogenannte Lockout-Seasons, die einfach verkürzt werden. Finde ich sehr spannend, ob es sowas vielleicht im Rahmen der Champions League oder ähnliches mal geben könnte. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ja, also letzten Endes wird wahrscheinlich das Kartenhaus am Ende von sich aus zusammenbrechen, denn du siehst ja den Domino-Effekt, wenn man jetzt auf die EM in Deutschland beispielsweise blickt, dann sehr gut, denn in den Jahren, in denen Turniere gespielt wird, also alle 2 Jahre, ist die Qualität irgendwo, klappt die ja ab und muss Einbußen machen. Und wir haben ja im Rahmen der EM schon viel drüber gesprochen, dass gerade die großen Teams mit den Spielern, die vermeintliche Stars sind und die ganze Saison in ihren Vereinen Spiel um Spiel abgeliefert haben, dass die diese Qualität in der EM nur allzu selten auf den Rasen bringen konnten. Stichwort England beispielsweise, was natürlich auch andere Gründe hatte, nicht alleine daran festzumachen ist, aber da merkt man dann einfach, da geht die Puste aus, vielleicht ist auch die Lust und die Motivation nicht mehr so groß. Und das wiederum ist ja dann Bumerang-Effekt, auf den auch wieder die FIFA schauen muss, denn das sind die großen Turniere, die die ganze Welt begeistern und nicht nur in Anführungsstrichen Europa, in denen die Vereine ihr Unwesen treiben und diesen Champions League, UEFA League und Eurovision Song Contest League, hätte ich beinahe gesagt, Zirkus abfeiern. Ja, mal sehen, wie lange es noch dauert, bis uns das um die Ohren fliegt und wir irgendwie so wieder uns eines Besseren besinnen und das ganze Thema runterfahren. Aber gut, was
den,
ist in der
Den Crossover ja, würde ich mir übrigens gerne angucken. Also Fußball gepaart mit Eurovision Song Contest, da schlägst du einfach in 2 Kerben, für die ich sehr viel übrig habe. Auf die Kombination wäre ich sehr gespannt und ich wäre auf jeden Fall interessiert, mir so ein Konzept mal durchzulesen. Aber ja, Fußballwoche, lass uns nochmal kurz die Leistung der Stuttgarter hier auch nicht unerwähnt lassen, weil für den ersten Champions-League-Auftritt seit 14 Jahren war das wirklich sehr, sehr schön mit anzusehen, nicht nur was die Kulisse angeht und wie viele Stuttgarter in Rot im Bernabeu am Start waren, sondern auch die fußballerische Leistung von Stuttgart, gerade die erste halbe Stunde, ja, waren die basically die bessere Mannschaft, kriegen es dann aber nicht hin, ein Tor zu schießen, da gab es 2, 3 Möglichkeiten, Milot hatte eine sehr gute Chance, Undaf hatte eine Chance, ja, letztendlich ist es irgendwie so ein typisches Spiel gegen Real Madrid und geht dann halt verloren, so wie man gegen die verliert. Man macht die eigenen Tore nicht und denen ist das halt völlig egal. Die bringst du nicht aus der Ruhe. Die sind wie so ein Panda-Bär. Den kannst du nicht so leicht erschrecken. Und am Ende nicht unverdient dann auch 3-1 gewonnen. Aber das hat mir auf jeden Fall richtig Bock auf mehr gemacht, vom VfB Stuttgart mehr zu sehen in der Champions League, wie die sich gegen andere Gegner aus dieser Kategorie schlagen werden und ob da vielleicht der ein oder andere Sieg auch vom Laster fällt, weil ja, so musste er erstmal auftreten im Bernabeu. Das fand ich sehr stark. Hast du das Spiel gesehen?
Ja, habe es mir angeguckt, bin da bei dir, es hat echt viel Spaß gemacht. Ich würde auch mitgehen zu sagen, dass Stuttgart die ersten 30 Minuten schon auch das bessere Team war. Und gleichzeitig hast du natürlich gemerkt, dass die in jeder Sequenz, in jeder Situation die 120% brauchten.
Ja.
Festzumachen beispielsweise an einem Chris Führig, der ist so ein bisschen abgefallen für meine Begriffe. Ich fand es eine starke Geste, hätte ich schon beinahe gesagt, von Hoeneß, dass er einem sehr schwach in die Saison startenden Führig hier das Vertrauen schenkt, ihn von Anfang an stellt. Er hat es nur bedingt zurückgezahlt, ist einfach im Moment in einem Loch, das gehört dazu. Aber da hast du halt einfach gemerkt, wenn nicht alle 11 Mann komplett auf Zinne sind, dann wird das schwierig. Und Real Madrid, das wurde, glaube ich, auch im Kommentar erwähnt, macht halt Real Madrid Sachen. Die haben auch diese Saison wenig überzeugt, vor allen Dingen nicht über 90 Minuten in La Liga. Aber die Qualität ist halt so brutal hoch, dass die ihre Spiele auch 2-0 gewinnen, obwohl sie völlige Grütze zusammenkicken. Und naja, wenn da Stuttgart ein bisschen erwachsener, weniger Lehrgeld zahlend, ein bisschen ausgeschlafener daherkommt, dann kann das auch anders ausgehen und da kann auch ein Punkt mitgenommen werden. Das 3-1 nach hinten raus, ja gut geschenkt, ne? Aber wenn das Spiel in Stuttgart stattgefunden hätte, ich wäre sehr gespannt gewesen, wie Madrid aufgetreten wäre oder ob das genauso ausgegangen wäre.
Ja, das sehen wir ja leider nicht im Rückspiel, dadurch, dass wir jetzt den anderen Modus haben. Aber ja, wir können nur hoffen, dass der VfB Stuttgart mit dieser Leistung auch in die anderen Spiele geht, das irgendwie übertragen kann, weil dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie zumindest die Zwischenrunde erreichen werden und da 3-4 Siege bei rumkommen. Das sah sehr, sehr ordentlich aus und war ein guter Start in dieser Champions-League-Saison für den VfB, auch wenn am Ende 0 Punkte zu Buche stehen. Gucken wir mal, wie sie sich in den anderen Teams schlagen. Ansonsten hat Leverkusen noch relativ deutlich auch in der Champions-League gewonnen, genauso wie der BVB. Die Spiele habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt. Hast du davon Minuten gesehen? Ich habe nur, las sich so, als wäre der BVB, ja, nicht so deutlich, hätten die nicht so deutlich das Spiel bestimmt, wie am Ende das Ergebnis aussah mit dem 3-0 in Brüssel und ja, Leverkusen, das sah schon deutlich souveräner und deutlicher aus. Es war ein relativ kurzer Prozess, wie man das teilweise von Leverkusen kennt. Hast du dir die beiden Spiele auch angeguckt?
Teilweise. Nicht beide über 90 Minuten, aber zumindest lang genug, um zu wissen, dass Dortmund gegen Brügge und nicht gegen Brüssel gespielt hat.
Das ist schon mal ein guter Hinweis.
Ja. Sorry, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
Nee, das ist auch absolut richtig. Also hier in Frankreich, da vergisst man auch schnell mal die Nachbarländer und was weiß ich, wie da die Städte heißen. Ich bin hier in Frankreich, bin jetzt stolzer Franzose für eine Woche.
Na klar. Mit Oberlippenbart auch.
Absolut, natürlich. Und Baguette unterm Schön. Arm. Ich nehme mit Baguette unterm Arm die Folge auf.
Schön. aber du hast richtig gelesen. Dortmund hat wirklich, wirklich kein gutes Auswärtsspiel gemacht. Und letzten Endes ist es durch die Einwechsler entschieden worden, besonders in Person von Gittens. Und auch in Person von Emre Can, muss man sagen, der auch eingewechselt wurde. Und ja normalerweise der Elfmeterschütze Nummer 1 ist beim BVB. Der hat den Ball dann aber Guirassy überlassen, super feine Geste, und der macht dann in aller Ruhe sein Debüttor für Dortmund. Von daher war das ein sehr spät erspielter, erkämpfter Sieg durch Einzelaktionen. Gittens zweimal seinen Mastermove, so ein bisschen einrobbenmäßig, wackelt ein, zweimal per Übersteiger und dann ab in die lange Ecke. Und Guirassy eben vom Punkt. Und Leverkusen komplett dominant. Also das war in Holland eine sehr, sehr einseitige Geschichte. In absolut hässlichen Trikots, wie ich finde. Also da hat die Designabteilung fürs Champions-League-Trikot richtig reingeschissen, zumindest was auswärts angeht, aber that's just me. Genau, und ansonsten muss ich sagen, international habe ich mir jetzt hier im Urlaub nicht viel mehr reingetan, also jetzt nicht auf die anderen Champions-League-Spiele bezogen, die ohne deutsche Beteiligung stattgefunden haben. Auch Leipzig, da habe ich mir jetzt nichts reingetan. Bin aber auch nicht traurig drum, das verpasst zu haben.
Ja, ist ja auch wild, dass es jetzt wirklich pro Modus dann immer so eine Woche gibt, wo die Spiele sind. Ganz ungewohnt, dass es nicht mehr diese Tage gibt, wo Donnerstag dann Conference League und Euro League ist, sondern auch Donnerstag Champions League gespielt wird. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Aber dann lass uns das doch für die Fußballwoche gewesen sein und mal ein bisschen zu den Spielen kommen. Wir haben ja schon eigentlich gesagt, wir haben gar nicht so viel Zeit. Jetzt haben wir schon wieder 20 Minuten gequatscht, weil es macht ja auch einfach Spaß, über diesen Fußball zu sprechen. Wir haben uns drei Spiele wieder rausgesucht und ich würde sagen, wir gehen mal wieder chronologisch. Wir nehmen übrigens Sonntagabend auf und Leverkusen macht gerade mal wieder Leverkusen-Dinge. Denn nach 1-0 Rückstand, 2-1 Führung, 3-2 Rückstand und Ausgleich machen sie in der 90 plus dritten mit Boniface das 4-3 gegen Wolfsburg. Last-Minute-Goals sind also weiterhin an der Tagesordnung von Bayer 04 Leverkusen. Wir starten aber chronologisch rein. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was chronologisch das erste Spiel wäre, von denen, die wir uns mitgenommen haben. Können wir uns aussuchen? Heidenheim-Freiburg oder Bremen-Bayern? Wo wollen wir reingehen? Eigentlich lass uns mal mit den Bayern abschließen. Mit denen sind wir ja auch in die Folge reingegangen. Dann können wir da ein bisschen nahtlos den Übergang schaffen zur Bundesliga. Weil ja, ich hatte es gesagt, in 5 Spielen inklusive der Champions-League-Spiele waren es 25 Tore. Dann haben wir jetzt nach 6 Spielen 30 Tore auf dem Konto. Das Spiel ging nämlich 0-5 aus Bremer Perspektive aus. Und das hätten auch gut noch ein paar mehr Dinger sein können. Crazy, was Bayern abzieht und auch stark jetzt schon zu sehen, dass es eben die Handschrift von Kompany schon erkennbar ist, weil dieses ganz, ganz hohe Pressing, das haben wir in den letzten Jahren bei Bayern auf jeden Fall nicht gesehen und das macht mir fast ein bisschen Angst, dass die, wenn das, also Gegnerkategorie Bremen, ich glaube, da werden einige noch 0-5, 0-6 unter die Räder geraten, weil wenn diese Qualität von Spieler da jedes Spiel über 90 Minuten so hoch anläuft, dann passieren halt so Fehler, wie zum Beispiel, ich glaube, das war direkt der erste Treffer, wo Mitchell Weiser, der noch eine schöne Ansage gemacht hat, dann, wenn die 9 machen, machen wir eben 10. Ja, der lässt sich als allererstes den Ball da abluchsen und dann sind die innerhalb von 1-2 Pässen wirklich alleine vorm Tor. Das ist schon scary. Wie hast du das Spiel gesehen?
Schön, dass du es vorwegnimmst mit Mitchell Weiser. Ich habe es so kommen sehen. Es war ganz Fußball-Deutschland.
Es ist
aber klar. Auch
typisch, es ist so dumm. Also wie kann man aber sich das gegen aktuell so starke Bayern, wie kannst du dir das rausnehmen? Sorry, Werder Bremen ist jetzt auch nicht Barcelona. Ey, Wahnsinn.
Ist so, aber ich muss sagen, als er es gesagt hat auf der PK, habe ich gedacht, geil. Das fliegt dir so richtig schön um die Ohren, aber ich finde es nach wie vor geil, dass er es gemacht hat. Ich finde es gar nicht mal so dumm, denn ich würde mir sowas viel häufiger wünschen. Endlich mal wieder ein bisschen was Polarisierendes, ein bisschen was Stichelndes, vor allen Dingen gegenüber mächtige Bayern. Da kannst du immer noch drüber diskutieren, ob das nicht von vornherein die pure Ironie war oder nicht. Aber ich finde es alle Male geiler, als irgendwie schulterzuckend da zu sitzen oder sogar zu sagen, puh, ja, das ist für uns ein Bonusspiel. Das kann ich nicht mehr hören. Ja. Ich kann dieses Bonusspiel-Gelaber nicht mehr hören. Dann sei doch einfach Kess, so wie Mitchell Weiser. Und gut, krieg nachher auf die Fresse, werd ein Internet-Meme. Ganz Deutschland macht sich eine Woche über dich lustig und dann wird die nächste Sau durch Internet-Dorf getrieben. Um aufs Spiel einzugehen. Ja gut, das war natürlich albern. Also Bremen war, glaube ich, mit dem Ergebnis noch richtig gut bedient. Die haben es am Ende nicht mal mit einem Torschuss in die Statistik geschafft, glaube ich. Also selbst das haben sie nicht auf die Kette gekriegt. Und was Kompany-Effekt angeht, letzte Woche war es so, da habe ich gesagt, boah, nee, das ist irgendwie mit Kiel kein Maßstab. Und ich würde mich fast wiederholen wollen und sagen, Bremen ist auch kein Maßstab. Aber wir können ja jetzt nicht jede Woche sagen, das ist alles kein Maßstab. Am Ende musst du diese Spiele A auch erstmal gewinnen und B dann auch noch mit 5, 6, 7 Dingern und C auch in der Art und Weise. Und das, also letzteres, ist das, was mir auch ein bisschen Sorge macht, dass Bayern die Saison einfach komplett rasieren wird. Denn der Kader wirkt viel, viel ausgewogener, viel, viel harmonischer, viel, viel stimmiger.
Ja, und dann du so hast ja jetzt nicht Ulis, ja, genau, der dann noch komplett durchdreht.
Ja, du hast ja jetzt nicht 5, 6 Transfers getätigt, aber diese ein, zwei, die sitzen halt brutal. Gerade genau der Franzose Olise, wie auch immer man ihn aussprechen mag, der zündet ja komplett durch von 0 auf 100. Puh, mal schauen.
Ja, bin ich auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ja, man muss natürlich dazu sagen, dass Kiel, Zagreb und Bremen zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht die Gegner sind, an denen Bayern sich jetzt messen lassen muss. Aber wenn du mal einen Blick in den Kalender wirfst, dann haben wir da innerhalb von 1, 2 Podcast-Folgen und 1, 2 Wochen haben wir da sicherlich eine andere Perspektive drauf, weil wenn wir einen Blick in den Terminkalender des FC Bayern werfen, dann kommen da jetzt Gegner wie Leverkusen, Aston Villa, Frankfurt, Stuttgart, Barcelona und dann haben wir auf einmal Ende Oktober und dann wissen wir, glaube ich, ein bisschen besser, wie sehr die Maschine FC Bayern mit Vincent Kompany, wie gut geölt die schon ist, weil bisher sieht es sehr, sehr gut aus und auch wenn die vorne so ein bisschen rotieren, die haben alle Bock, die scheinen alle aktuell auch fit zu sein, was beim Kingsley Coman und Serge Gnabry nicht unbedingt an der Tagesordnung ist, dass sie wirklich richtig, richtig fit sind und dann wird es halt einfach maximal unangenehm auch für Gegner, wenn du 60 Minuten lang dagegen hältst und den Pressing standhältst und dann werden die ein bisschen ja, so ein bisschen müde und dann bringst du einfach nochmal 2 andere Weltklasse-Außenstürmer, die dich weiterhin die nächste halbe Stunde brutal anlaufen werden. Ja, sorry, ey, da würde ich mir auch in die Hose machen, wenn ich da irgendwie Aufbauspieler bei einem unterklassigen Bundesliga-Verein wäre. Denn dann würde ich mich wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt auch einfach ergeben. Das kann ich schon nachvollziehen und natürlich gibt es dort auch Schwächen, das hat man auch in dem Zagreb-Spiel gesehen, wo Bayern dann auf einmal irgendwie innerhalb von 2, 3 Minuten 2 Tore kassiert, weil sie eben so weit so offensiv stehen. Und dann passiert es natürlich eher mal, dass ein Ball durchrutscht. Ja, ich glaube, die Upside ist aber deutlich höher, wenn du eben so schnell in Ballbesitz kommst. Und das ist ja wirklich so ein bisschen dieser Guardiola-Style, dass du einfach so schnell zu Abschlüssen kommst, weil du so offensiv stehst, weil du so hoch presst. Ja, das macht das auf jeden Fall Spaß, mal so ein bisschen anderes Bayern zu sehen, weil was ja auch die Realität war, dass der Thomas Tuchel-Fußball, der war teilweise schon sehr einschläfernd. Das heißt nicht, dass der qualitativ und taktisch schlechter war, hat einfach nur deutlich weniger Spaß gemacht, das anzusehen. Und dann habe ich mir lieber, sehe ich lieber einen Ulis und einen Gnabry, Coman und Musiala und man muss ja wirklich sagen, Ulis, das ist ja eigentlich nur Musiala 2.0 oder Musiala 1.1, wie auch immer du das nennen willst, weil der ist am Ball ja mindestens genauso stark, was Dribblings angeht, was der da vor dem einen Tor veranstaltet hat und irgendwie 3 Bremer inklusive kleinen Lupfer noch übers Bein gelegt und Hereingabe, was der da abgezogen hat. Junge, ey, das macht ja als Verteidiger wirklich gar keinen Spaß, wenn man sich da jetzt mal so ein paar bisschen rustikaler, hölzernere Innenverteidiger vorstellt und die beiden kommen da immer auf dich zugelaufen. Ja, vielen Dank. Dann möchte ich vielleicht auch lieber auf der Bank sitzen.
Ja, Stichwort Bank. Das finde ich tatsächlich ein bisschen interessant jetzt bei den Bayern nach dem Trainerwechsel und in der neuen Saison. Zu Beginn der Saison war Thomas Müller ja einer von denen, die auf einem super Niveau einen riesen Impact aufs Spiel hatten. Das war schon kurz vor, eigentlich musste er in der Startelf stehen. Um den ist es jetzt wieder ein bisschen ruhiger geworden, was aber nicht in Unruhe mündet. Und das ist schon mal ein Unterschied zur letzten Saison. Da wäre das direkt ein Rieseneklat gewesen. Personalie Nummer 2 finde ich fast noch interessanter. Das ist Mathys Tel. Das war einer, den wir in der letzten Saison unter Tuchel trotz der ganzen Schwierigkeiten, die unten in München so Einzug gehalten haben, immer wieder positiv hervorgehoben haben, weil der ein extremes Talent hat und das auch zum Vorschein brachte. Und wir schon immer auch, falls du dich anders gesagt haben, gut, ja, das ist das Kronprinz-Erbe, der wird an Kane nicht vorbeikommen, aber eigentlich muss der starten. Der kriegt unter Kompany kaum Minuten und trotzdem herrscht auch hier Ruhe, beziehungsweise das restliche Gesamtgefüge funktioniert halt wie eine geölte Maschine. Das finde ich tatsächlich ganz interessant, was diese beiden Personalien angeht. Und das spricht wiederum für den Kader, für die Ausgewogenheit und dafür, dass auch alle, wie du sagst, fit sind und eben auf 10 von 10 laufen. Aufs Spiel bezogen, klar, die 5 Tore, die sind, oder die Geschichte der Tore ist schnell erzählt. Ulises, Kane, Musiala, Gnabry sind die Torschützen. Auf Spiel bezogen finde ich das aber auch insofern spannend, als dass wir letzte Saison ganz, ganz häufig die Bayern in den Statistiken mit weniger abgespulten Kilometern gesehen haben, weil wir gesagt, okay, dieses etwas gemütlichere von Thomas Tuchel, was du ansprichst, dieses etwas ruhigere, da waren die Bayern selten das Team, was mehr abgespult hat. In Bremen haben sie 120 Kilometer gemacht, während die Bremer nur 113 abgespult haben. Also das erkenne ich schon irgendwie einen Unterschied. Und Ballbesitz ist ähnlich wie bei Tuchel, 70% absolut dominant. Ansonsten 25 Torschüsse, die Bremer, ich habe nochmal nachgeguckt, tatsächlich mit 0 Torschüssen. Das Ergebnis hätte, wie eingangs gesagt, höher ausfallen können.
Ja, Wahnsinn bisher. Also ich bin wirklich gespannt, wie das auf einem anderen Niveau dann funktionieren wird. Habe ich gerade schon gesagt, in den nächsten Wochen wird das ein oder andere Spiel dabei sein, wo die Bayern mehr gefordert werden. Und mal gucken, ob dieser Spielstil dann auch hinten so gut funktioniert, dass diese Spiele dann auch mit wenig oder gar keinen Gegentoren abgeschlossen werden, wenn man eben vor allem viel Ballbesitz hat und dann eben die Gegner so ein bisschen einschnürt. Das sieht bisher sehr gut aus. Bin ich auch gespannt, wie die das hinbekommen, so mit der Kaderausgeglichenheit, wenn wir auf einmal an Spieltag 15, 16 sind und so Spieler wie Tell, Goretzka und auch ein paar Linja, der bisher noch nicht so sehr zur Geltung kommt, wenn die dann vielleicht doch mal unruhig werden. Solange es so gut läuft wie jetzt, sind auch solche Spieler einfacher ruhig zu halten. Lass da mal 1, 2, 3 Spiele kommen, wo es vielleicht nicht so gut läuft und dann spielen diese Spieler trotzdem nicht. Dann ist da, glaube ich, mehr Potenzial, dass es da vielleicht ein bisschen ungemütlicher werden kann für Kompany. Aber bisher, guter Start, hätte ich ihm so auch nicht zugetraut. In unserer Saisonprognose habe ich ja auch gesagt, ich glaube, dass Leverkusen dieses Jahr wieder Meister wird, weil die Bayern vielleicht so dieses eine Übergangsjahr brauchen mit neuem Trainer. Den Eindruck habe ich aktuell nach 4, 5 Spielen inklusive Champions League jetzt noch nicht. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Lass uns doch mal zum nächsten Spiel gehen. Das war in der Konferenz ebenfalls noch der SC Freiburg zu Gast beim 1. FC Heidenheim. Kurze Breaking News für euch. Stuttgart macht hier gerade das 1-0 durch Dennis Undav gegen Dortmund. Ist natürlich ein schönes Sonntagabend-Topspiel. Aber ja, wir sind hier für euch in der Aufnahme, deswegen gucken wir uns das nicht an. Wir opfern uns quasi für euch, um euch jetzt von diesem Klassiker in der Bundesliga Heidenheim gegen Freiburg zu berichten. Wir hatten, glaube ich, beide Zweifel, was der SC Freiburg unter dem neuen Trainer und nach jahrelanger Amtszeit von Christian Streich so leisten wird. Bisher sieht das ja ganz gut aus, würde ich sagen.
Ja, wir haben, glaube ich, sogar beide in unserer Prediction gesagt, Freiburg wird genau wie letzte Saison eine durchschnittliche Saison spielen. Ja, bis jetzt ist das nicht Durchschnitt, das ist wirklich sehr gut. Platz 3, 9 Punkte nach 4 Spieltagen. Das, wie soll ich sagen?
Stuttgart geschlagen, in Heidenheim 3-0, das ist auch nicht so einfach. Da hat auch der Trainer von Heidenheim danach gesagt, so eine Leistung kennt er von seinem Team nicht. Kann man jetzt sagen, gut, vielleicht war Freiburg stark, aber insgesamt Heidenheim in dem Spiel, was ich gesehen habe, das war auch nicht so bestimmt wie in anderen Partien. Aber trotzdem, ja, 3-1 Stuttgart geschlagen, Bochum und Heidenheim besiegt. Ja, gegen die Bayern haben sie halt verloren, aber das ist jetzt, da erwartet man jetzt auch nicht so viel. Das ist dann doch, wie du schon eben gesagt hast, das erwartete Bonusspiel. Nee, aber am Ende 3 Siege aus 4 Spielen. Bin ich sehr gespannt, wie sich es weiterentwickelt, weil das sah ziemlich so souverän aus gegen die Heidenheimer.
Ja, vor allen Dingen in Halbzeit 2. Ne? Also Halbzeit 1 war ein sehr ausgeglichenes, auch flottes Spiel. Heidenheim hat da direkt mitgemacht oder beide Mannschaften haben direkt gezeigt, dass sie irgendwie Bock auf Fußball spielen haben. Qualitativ war das jetzt nicht immer das hochwertigste Spiel. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Die Gastgeber mit einer Passquote von 76% und auch die Sieger aus Freiburg nur mit 80%. Das ist jetzt für ein Bundesligaspiel gar nicht mal so knalle gut. Aber die Freiburger laufen 122 Kilometer, das ist extrem viel und haben speziell in Halbzeit 2 halt komplett die Siegermentalität verinnerlicht, machen das Spiel dann auch innerhalb von, ich glaube, 11 Minuten zu. Doan, Grifo und wieder Grifo machen das Ding ab der 54. Minute und dann bis zur 65. Eben zu. Und das war schon brutal souverän und am Ende vielleicht auch ein bisschen zu deutlich. Also 2-0 wäre höchstwahrscheinlich das perfekte Ergebnis für dieses Spiel gewesen. Was ich aber spannend finde, ist bei Freiburg, du hast wie ich finde, total nahtlosen Übergang hinbekommen, völlig geräuschlos. Die Ablösung auf der Trainerbank durch Julian Schuster hinbekommen. Und auch im Kader ist es jetzt nicht so, dass du 5, 6 neue Spieler integrieren musst, die noch nicht wissen, wie es in Freiburg funktioniert. Du hast ein relativ eingespieltes Gefüge, dem dann 2, 3 Neuzugänge, unter anderem beispielsweise Adingchi, der ja noch für Heidenheim gespielt hat letzte Saison, oder Osterhage aus Bochum dazukommen. Und das funktioniert. Hinten drin, ich bin diese Saison sehr auf ihn gespannt, Matze Ginter, ob der nochmal irgendwie Richtung Nationalmannschaft auch schielt als Innenverteidiger, zumindest irgendwo für die Bank, der ja da jetzt auch länger verletzt war, aber immer noch ein großes Potenzial hat, nachdem er auch in Freiburg unter Streich super Saisons abgeliefert hat nach seiner Rückkehr. Lass die Freiburger gerne mal international spielen am Ende der Saison. Wenn die das so weiter fortführen können, dann wird das passieren.
Da könnte man ja fast behaupten, und das ist wirklich eine sehr, sehr steile These, dass langfristige Kaderplanung und ein langfristiges Teamgefüge mit Spielern, Trainern und Co., dass das tatsächlich irgendwann Früchte trägt. Das sind aber nur böse Gerüchte, die ich hier streue, und da schiele ich mit einem Auge auf so Clubs wie den VfL Wolfsburg, die gefühlt jedes Jahr eine neue Truppe auf dem Platz haben, abgesehen von so 3, 4 Spielern, die da irgendwie bleiben, aber alles andere immer jedes Jahr neu und auch nicht unbedingt erfolgreich. Ja, vielleicht guckt ihr einfach mal nach Freiburg, guckt ihr einfach mal nach, ja, wen werfe ich da noch rein? Frankfurt kann man auch sagen, oder auch Leverkusen muss man jetzt eigentlich als prominentestes Beispiel nennen, weil dieser Kader, der wurde auch punktuell über 2, 3 Jahre verstärkt, und da hat ja auch, ich glaube, Rolfes hat es auch gesagt, dass eigentlich das angefangen hat mit dem Havertz-Verkauf und dass der Grundstein da schon gelegt wurde für die jetzigen Erfolge und Meisterschaft und Pokalsieg. Und das ist schon ein paar Jahre her, dass Havertz nicht mehr bei Leverkusen spielt. Das müsste jetzt 4 Jahre her sein. Dementsprechend, ja, sieht man eben, dass es kontinuierliche Arbeit ist und nicht einfach nur, hey, wir haben Geld übrig, lass da mal was reinpumpen und dann wird das schon erfolgreich. Und ja, dass Freiburg seit Jahren eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, sich nicht verrückt zu machen, wenn mal 2, 3 Spieler gehen, die man nicht halten kann, die mit auf dem Niveau exakt gleichen Spielern in dem Jahr noch ersetzen zu müssen, sondern dann holt man eben, ja, vielleicht einen Spieler aus 1, 2 Regale tiefer, holt man die, aber dann ist man in 2 Jahren, ist man wieder auf diesem Niveau und hat sich aber nicht finanziell so sehr verschuldet oder zu sehr übernommen, dass das ein zu hohes Risiko ist. Und ja, das machen die sehr, sehr gut. Bin ich auch gespannt, ob sie das Niveau halten können. Bisher, abgesehen von Stuttgart, die vielleicht auch einen schwierigen Saisonstart hatten und jetzt nicht im ersten Spiel schon direkt so wieder auf dem Niveau waren, wie jetzt vielleicht in den letzten 1, 2 Spielen. Bochum geschlagen, Heidenheim geschlagen. Das sind nicht die Spiele, die jetzt darüber entscheiden, ob man sagen kann, hey, die landen auf jeden Fall im internationalen Geschäft. Aber ich finde es auch sehr interessant zu beobachten, wie gut die es immer wieder schaffen, Spieler wie Dingschi und Osterhage in kurzer Zeit schon zu integrieren. Und bin ich auch sehr gespannt, wo das am Ende der Saison hinführen wird. Das ist ja so schön, jetzt ist alles noch so offen. Jeder Spieltag ist irgendwie gefühlt eine Wundertüte, außer dass man sich dieses Jahr auf ein paar Dinge kannst du dich verlassen, dass Hoffenheim einfach sehr, sehr schlecht ist und hoffentlich endlich bei den Trainer rausschmeißt und so ein paar Dinge. Aber ansonsten sehr viel Neues. Es ist erfrischend, Lukas, es ist erfrischend.
Ja, also nochmal zu Osterhage. Und das, finde ich, kann man schon hervorheben. Der hat die meisten Kilometer auf dem Platz abgespult, nämlich 12,2. Und gleichzeitig hat er auch, ist er einer der Spieler, der am meisten Sprints, nämlich 24, hingelegt hat. Das finde ich schon komplett krank. Also der Typ ist einfach eine absolute Mittelfeldmaschine, was Laufleistung angeht. Und ich glaube, das ist das, was Freiburg dann am Ende auch immer wieder ausgemacht hat. Das sind, da waren ja nie die brillanten Brasilianer unterwegs, die irgendwie die Bundesliga auseinandergezaubert haben. Das war immer schon ehrlicher, einfach in Anführungsstrichen guter, klar strukturierter Fußball mit viel Herz, mit viel Leidenschaft. Und das ist dann vielleicht am Ende auch wieder dieser smarte Transfer, den Freiburg jetzt schon x-mal getätigt hat in den letzten 20 Jahren. Mhm. Finde ich schön, dass sie sich da treu bleiben und auch für die Entwicklung von so einem Osterhage, der selbst erst, was heißt erst, aber der ist 24, der macht noch 2-3 Verträge, ist das mit Sicherheit eine tolle Station.
Ja, das kann Freiburg, ne? Die haben ein Auge dafür, welche Spieler sie holen. Die haben immer Spieler im Kader, die sehr talentiert schon immer gewesen sind, aber noch nie irgendwo den Durchbruch geschafft haben. Die holen immer mal Spieler, die waren schon mal vielleicht bei einem größeren Verein, haben dann nochmal einen Schritt deutlich nach hinten gemacht, so wie es ja auch bei Osterhage ist, ne? Also der kommt irgendwie aus der Bremer Jugend, der war schon bei Dortmund, da hat es nicht gereicht, dann ist er zu Bochum gegangen und ist eben gereift in einem Alter, wo die ganz, ganz Talentierten und die absoluten Stars, die sind da schon Stammspieler, aber ja, dafür reicht es dann eben noch nicht. Und dann eben die Erfahrung bei einem kleineren Verein zu holen und dann den nächsten möglichen Schritt bei Freiburg zu machen. Dafür ist Freiburg meiner Meinung nach auch die perfekte Station. Das haben wir schon häufiger gesehen. Find ich richtig, was du da gesagt hast, dass sie da eben wirklich immer Spieler holen, die auch eine Einheit bilden wollen und wo sich niemand selber als den einzelnen Star sieht, sondern das ist immer ein gutes Gefüge und dann funktioniert das auch. Also so ein bisschen so mit Herz und Grifo, könnte man sagen, spielt der SC Freiburg die letzten Jahre relativ wow. erfolgreich, weil ja, einen richtig guten Kicker, den haben sie natürlich immer auf dem Platz, der auch dieses Spiel wieder 2 Tore gemacht hat und dieses Jahr wieder richtig gut ist. Letztes Jahr so ein bisschen einen Durchhänger gehabt, muss man sagen, im Vergleich zu den Jahren davor, aber dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wie viele Scorer der schon wieder hat. Ich glaube, der hat schon wieder 4 Scorer in 4 Spielen oder so. Also der macht wieder das, wofür er bei Kickbase berühmt und berüchtigt ist.
Berühmt und berüchtigt, vielleicht ist das der Übergang zu unserem letzten Spiel im Rahmen von 3 aus 9. Ist mittlerweile auch fast die Frankfurter Eintracht, ne? Das ist denn das dritte Spiel in Folge, was sie gewinnen, wenn ich mich nicht täusche. 2-0 gegen Gladbach, zuvor auswärts in Wolfsburg 2-1 und davor wiederum 3-1 zu Hause gegen Hoffenheim. Richtig guter Saisonstart, ja. Das ist so ein anderer Pick. Ich weiß gar nicht, ob du den auch geteilt hast, aber so ein Pick für die Saison, wo ich sage, die werden am Ende international spielen. Gerade dieses Sturmduo Mamouche, Ikitike, ist einfach unfassbar gut aufgelegt aktuell. Ersterer hat auch wieder getroffen zum 2-0 in der 80. Minute. Larsson trifft in der 30. zum 1-0. Gladbach, ja, die treffen Aluminium, sind irgendwie auch stets im Spiel. Aber letzten Endes auch nicht wirklich gefährlich oder gefährlich genug, so dass du die Idee hast, ui, die drehen das Spiel nochmal. Dass sie irgendwie immer so ein bisschen dran sind, ja, aber nicht, dass du denkst, es ist ein völlig offenes Spiel. Zweier Mannschaften, die das hier beide locker 2-0 gewinnen können. Da war die Frankfurter Eintracht schon mehr näher dran, meinem Empfinden nach. Und während Frankfurt richtig, richtig gut in die Saison gestartet ist, ja, ich will nicht sagen, ist in Gladbach Krise, aber es wird jetzt schon mal geguckt, ja, wie war der Saisonstart denn jetzt? Also wie werten wir den denn jetzt eigentlich ein? Wie würdest du den Gladbacher Saisonstart beurteilen?
Ich würde sagen, ein bisschen wie erwartet. Die sind noch nicht so weit, dass sie Gegner wie Frankfurt schlagen, gerade bei einem Auswärtsspiel. Die sind auch noch nicht so weit, dass sie Stuttgart zu Hause irgendwie easy besiegen. Vereine wie Bochum, Union, Augsburg, Heidenheim, Mainz, das kommt jetzt alles noch. Das ist eher so die Kragenweite, die für Gladbach, wo sich entscheiden wird, wo landen die am Ende. Wird es eine knackige Saison mit Platz 14 bis 15 und man schafft es irgendwie gerade vom Abstieg sich fernzuhalten? Oder schielt man, so wie Heidenheim es letztes Jahr gemacht hat, ein bisschen Richtung international und rutscht dann irgendwie glücklich rein? Die Spieler, wenn alles gut läuft, würde ich sagen, haben sie. Also wenn man jetzt den Kader vergleicht, letztes Jahr Heidenheim, dieses Jahr Gladbach, dann müsste man sagen, Platz 8 sollte drin sein. Wenn du dann aber erstmal irgendwie so ein bisschen so einen negativen Lauf hast, dann guckt man vielleicht doch eher nach unten, dass man da unten draus bleibt. Also ein bisschen Licht war wieder da. Auch das Spiel gegen Leverkusen sah grundsätzlich gut aus, aber jetzt die letzten beiden Spiele waren dann eben schon wieder schwächer und dann ist es eben genau diese Achterbahnfahrt, die Gladbach letztes Jahr auch schon hatte. Ja, Ich glaube, ähnlich wie wir bei den Bayern, dass wir da schon ein Gradmesser so bis Ende Oktober haben, so wird es auch bei Gladbach aussehen, weil jetzt kommen eben Gegner wie Union, Augsburg, Heidenheim und Mainz. Dann geht es noch in den DFB-Pokal wieder gegen Frankfurt und dann hast du Ende Oktober und dann kannst du, glaube ich, sagen, so, jetzt haben wir so 7, 8 Spiele, haben wir hier abgeleistet. Mal gucken, wie es dann aussieht von der Leistung. Ein bisschen fand ich was zu erwarten, dass das jetzt nicht die konstante Gladbach-Saison wird. Dafür ist der Kader, glaube ich, noch ein bisschen zu unreif.
Ich glaube, dass Gladbach ähnlich wie letzte Saison Glück hat, dass es deutlich schlechtere Mannschaften gibt, was die Gesamtperformance auf die Saison bezogen angeht. Mit dem Abstieg müssen die sich nicht wirklich auseinandersetzen. Ja, dass sie da unten in die Gefilde reinrutschen, das glaube ich tatsächlich schon. Aber die werden nicht auf Abstiegsplätzen stehen. Wahrscheinlich nicht einmal die Saison. Dafür sind gerade Pauli und Kiel dann doch einfach zu schlecht. Ich gehe das so ein bisschen mit der einer Ausnahme, dass ich glaube, dass die Spiele jetzt gegen Union und Augsburg richtig mies werden für Gladbach. Union ist unionmäßig in die Saison gestartet. Die gewinnen die Spiele zwar jetzt nicht
lassen, ungeschlagen.
2-1, aber sie sind ungeschlagen. Es reichen wenig Tore für okay Punkte. Das wird jetzt keine Champions-League-Saison mehr werden von Union, aber ich glaube, dass die so eine Platz-12-Saison hinlegen können mit einem völlig unspektakulären, aber mühsam ernährt sich das einhörnchenmäßigen Fußball. Und da muss Gladbach auch erstmal gegen können. Und Augsburg ist für mich die fiese Truppe, die sie immer schon waren in den letzten Jahren, aber fußballerisch ein bisschen attraktiver als in den letzten Jahren. Unglaublich schwer einzuschätzen. Und längst keine Laufkundschaft. Von daher, ich sehe Gladbach gar nicht mal wirklich punkten in diesen Spielen. Und wenn du dir das Programm der Fohlen anguckst, dann bin ich ehrlich gesagt eher im November respektive Dezember, wo es dann eben gegen Bremen, gegen Pauli, gegen Kiel geht und es Punkte geben kann. Und bis dahin muss man halt einfach schauen, dass man hin und wieder vielleicht mal irgendwie einen Punkt holt, um nicht in so eine Abwärtsspirale zu geraten. Denn dann, das wissen wir natürlich auch aus dem Fußball, kann das, was ich eben sagte, nämlich Kiel und Pauli sind einfach so schlecht, auch wieder völliger Kokolores sein. Denn wenn es gar nicht läuft und die Scheiße am Fuß hast, dann hast du Scheiße am Fuß.
Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Ja, das sind natürlich dann die Spiele. Im besten Fall hast du da schon dir ein kleines Pölsterchen angelegt, bevor es in diese Spiele geht. Und das nicht diese, ja, Do-or-Die-Spiele sind es natürlich nicht in der Hinrunde. Aber wir wissen alle, so ein 6-Punkte-Spiel gegen einen Mitabstiegskonkurrenten, wenn du das in der Hinrunde schon verloren hast, das sind halt am Ende 6 Punkte Unterschied. Und das kann schon sehr, sehr viel ausmachen, aber ja, insgesamt glaube ich auch nicht, dass Gladbach sich da reinziehen lässt. Mal gucken, wie es in den nächsten Spielen aussieht, aber mit dem Kader darfst du eigentlich nicht in die Nähe der Abstiegsplätze rutschen, wie du schon gesagt hast. Da sehe ich auch mindestens noch 2, 3 andere Vereine deutlich schlechter und ja, ich glaube auch nicht, dass sie Richtung Europa schielen werden. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wenn es gut läuft mit dem Kader, glaube ich einfach nicht dran, da sehe ich andere Teams einfach dieses Jahr deutlich besser. Ich sehe aktuell Freiburg dann auch schon vor Gladbach. Dann haben wir viele Clubs, die eher Richtung Champions League schielen, die natürlich alle vor Gladbach landen werden. Und am Ende wird es wahrscheinlich irgendwie so eine ganz unspektakuläre Saison, irgendwas zwischen 10 und 14. Und dann ist ja auch gut. Da muss jetzt erstmal wieder ein bisschen was zurechtwachsen, auch wenn Gladbach vor kurzem noch Champions League gespielt hat. Von dem Spielermaterial, was du da zur Verfügung hattest, ist ungefähr niemand mehr da. Das heißt, ja, da kommt jetzt eine neue Generation und dann ist das auch okay, wenn man ein paar Jahre erstmal wieder nicht so erfolgreich spielt, weil den Anspruch hat Gladbach sich noch nicht erarbeitet, dass sie jedes Jahr um die europäischen Plätze spielen.
Gehe ich mit. Mein Lieber, vielleicht bevor wir 3 aus 9 und damit auch die Folge zumachen, noch kurzes Live-Update. Für Dortmund läuft es gar nicht gut, die Rückkehr von Guirassy in Stuttgart. Sieht nämlich so aus, dass man nach 21 Minuten bereits 2-0 hinten liegt. Beide Tore fallen über Sabitzers Seite. Mein Take ist, er macht das Spiel auf gar keinen Fall zu Ende und bleibt zur Halbzeit in der Kabine. Finde ich auch spannend, weil der sich ja auch relativ transparent geäußert hat, dass die Position, die Nuri Sahin für ihn vorsieht, überhaupt nicht nach seinem Geschmack läuft. Und das ist Nuri Sahin aber scheißegal. Der stellt genau wieder so auf. Ich habe auch vorhin bei Social Media gesehen, einige Dortmunder haben sich vor dem Spiel schon echauffiert und gesagt, also was zur Hölle, auch ein Gittens sitzt wieder auf der Bank, Sabitzer spielt wieder da, wo er nicht spielen soll. Ja, mal gucken, wie das so ausgeht hier heute. Hast du noch was du loswerden willst, oder machen wir einen Punkt hinter die Nummer?
Ich würde sagen, wir machen Punkte. Die Nummer finde ich auch wild mit Dortmund, weil man ja auch in der Champions League gesehen hat, wie besser das funktionieren kann, wenn tatsächlich richtige Außenspieler auch auf den Außen spielen. Weil Sabitzer ist kein Außenspieler. Ja, der weiter vorne okay, aber weiter vorne im Zentrum, das ist doch kein Rechtsaußen. So, weiß ich nicht. Und Riasson und Sabitzer auf einer Seite, das sind jetzt beides keine Spieler, wo du denkst, scheiße, da müssen wir doppeln, weil im 1 gegen 1 haben wir keine Chance. Würde ich jetzt bei beiden nicht unbedingt attestieren, dass die diese Qualität haben, obwohl ich Sabitzer einen unfassbar geilen Kicker finde, aber halt nicht für die Außen. Dafür fehlt halt einfach ein bisschen Tempo, ein bisschen Dynamik. Der ist im Zentrum, glaube ich, deutlich besser aufgehoben. Aber ja, Nuri Sahin ist jetzt auch noch nicht Pep Guardiola oder Ancelotti, der hat noch nicht die Erfahrung. Das sind ja alles Dinge, die er mitnehmen wird. Und mal gucken, wie sich das über den Verlauf der Saison herauskristallisieren wird, wo dann laut Sahin doch vielleicht die bessere Position für Marcel Sabitzer ist. Ich sag Buongiorno, Bon Jovi nach Italien, und schön, dass wir trotzdem aufgenommen haben. Es war mir immer wieder eine Freude. Und dann sprechen wir uns nächste Woche, glaube ich, mal wieder regulär einfach beide aus Hamburg.
So machen wir das. Das ist der Plan. Ganz liebe Grüße, genieß deinen Urlaub. Bis ganz bald. Mach's gut.
So machen wir es. Tschüssi.